ARD Sounds.
Hi, Mädels.
So fangen mittlerweile fast alle Sprachnachrichten von Sanella an Kirsten und mich an.
Da steht in dem Blatt, dass die in Dokumentationen im Krankenhaus von meiner Schwester nichts gefunden haben. Also die haben von ihr angeblich gar nichts.
2 Wochen nach unserer Antragsodyssee in Banja Luka bekommt Sanellas Mutter tatsächlich Post aus der Uniklinik. Sanella hatte für ihre Mutter im Krankenhaus alle medizinischen Unterlagen zur Geburt ihrer Schwester beantragt. Sie leitet uns die Antwort des Krankenhauses weiter. Sie ist kurz, nur 5 Zeilen lang. Darin steht, die genannte Person sei in den Krankenhausakten nicht verzeichnet. Doch irgendwie ergibt das Schreiben keinen Sinn.
Und jetzt habe ich nochmal gelesen. Also das kann man auch so verstehen, die suchen nach meinem Vater und haben nicht gefunden.
Ich bin verwirrt. Das Krankenhaus hat offenbar nach Unterlagen zu einem 1985 geborenen Mädchen gesucht, das aber den männlichen Vornamen von Sanellas Vater gehabt haben soll. Hat Sanella beim Ausfüllen des Antrags aus Versehen was falsch eingetragen? In dem Schreiben heißt es außerdem, Obduktionsberichte müssten nur 10 Jahre aufbewahrt werden. Erstmal aber will Sanella diese scheinbare Namensverwechslung klären. Wir treffen uns in einem Café. Sanella ruft nochmal im Krankenhaus an.
Also, bin gespannt.
Ich hoffe, wir haben Glück.
Sanella lässt sich ins Archiv durchstellen. Die Frau am anderen Ende der Leitung klingt hilfsbereit, kann unsere Verwirrung mit dem Namen aber auch nicht aufklären. Sanella spricht etwa 10 Minuten mit ihr, fragt nochmal nach den Unterlagen zu ihrer Schwester. Die Frau tauscht sich kurz mit einer Kollegin aus. Und dann ist das Telefonat auch schon wieder vorbei.
Lieben Dank, Jelin, Priatno. Ach, du Scheiße.
Die Frau am Telefon hat Sanella gerade gesagt, eine Überschwemmung in der Kinderstation habe alle bis Anfang der 90er Jahre abgelegten Unterlagen zerstört.
Sie hat gesagt, da gab es Überflutung. Welche Überflutung oben auf dem Berg?
Sanella hält das nicht für besonders glaubwürdig. Die Uniklinik von Banja Luka liegt über den Dächern der Stadt, auf einem Hügel, weit weg vom Fluss. Wenn es aber stimmt, würde das bedeuten, dass das Krankenhaus überhaupt keine Dokumente mehr zu Babys haben dürfte, die in den 80er Jahren dort auf die Welt gekommen sind.
Ich habe gefragt, wann ist Überflutung gewesen? Und da hat sie gesagt, immer wieder, sie weiß nicht genau. Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte sie sowas an Wand zu klatschen.
Das Problem, das Sanella mit dieser Aussage hat? Es muss im ehemaligen Jugoslawien sehr viele Hochwasser und Überschwemmungen gegeben haben. Das Internet ist voll von Berichten, in denen genau das auch anderen Eltern gesagt worden sein soll, die nach ihren Babys suchen. Egal, ob in Krankenhausarchiven in Serbien, Kroatien oder eben Bosnien-Herzegowina. Allerdings finden wir eine Pressemitteilung von 2014, in der die Uniklinik in Banja Luka tatsächlich von Überschwemmungen und Schäden nach einem schweren Sturm mit Starkregen berichtet. In der Mitteilung wird von Schäden im Keller und Teilen des Kreissaals gesprochen. Von der Kinderstation oder dem Archiv steht dort nichts. Ob das was mit den Unterlagen von Sanellas Schwester zu tun hat, wissen wir nicht. Und das ist für uns jetzt auch gar nicht mehr so wichtig. Denn wir haben alles versucht.
Und sie hat gesagt, sie haben keine Unterlagen zu dem Baby.
Nichts. Wir haben nichts in der Schick.
Damit ist klar. Aus dem Krankenhaus wird Sanellas Familie keine weiteren Unterlagen bekommen.
Da sind wir trotzdem wieder einen Schritt weiter, weil sie jetzt definitiv gesagt hat, es gibt keine Unterlagen.
Uns bleibt also nichts anderes übrig, als mit dem weiterzuarbeiten, was wir jetzt haben. Eine Art Sterbeurkunde, die offensichtlich erst vor kurzem von der Stadtverwaltung ausgestellt wurde. Und die Formulare zur Anmeldung der Geburt und zur Bescheinigung des Todes, die das Krankenhaus damals an die Stadtverwaltung geschickt hat. Das ist alles, was Sanellas Familie in all den Jahren als Antwort auf die Frage erhalten hat, was vor mehr als 40 Jahren mit dem Baby im Krankenhaus passiert ist.
Okay, mein Schatz.
Jetzt müssen wir ohne dich weiter.
Wir halten dich auf den Daumen.
Ja, schafft das. Ich denke mal, jetzt seid ihr Journalisten und macht euren Job ohne mich, ja.
Bisschen komisch ist das Gefühl schon, dass Kirsten und ich von jetzt an ganz ohne sie in Bosnien-Herzegowina unterwegs sein werden. Das erste Mal, dass wir dort offiziell als Journalistinnen auftreten werden. Nicht mehr nur als möglichst unauffällige Begleiterinnen von Sanella. Wir wollen weitere Hebammen, Krankenschwestern und Ärzte finden, die in den 80ern in der Uniklinik gearbeitet haben. Und vor allem mit dem Chef des Krankenhauses sprechen. Wir haben aus Deutschland schon verschiedene Anfragen geschickt. Leider ohne Erfolg. Deshalb wollen wir es jetzt vor Ort probieren. Was ist damals am 30. Mai 1985 mit Sanellas Schwester passiert? Ich bin Judith Brosel. Und das ist Wo ist Sanellas Schwester? Ein ARD-Podcast produziert vom SWR. Neue Folgen hört ihr zuerst bei ARD Sounds. Folge 4: Die Schmugglerin. Ohne Sanella läuft es in den ersten Tagen in Banja Luka ganz anders, als Kirsten und ich uns das erhofft haben.
Hallo Sanella, du schick mal wieder ein Lebenszeichen. Also ohne dich läuft es hier nicht so, das haben wir schon gemerkt. Das ist irgendwie, wir werden nur hingehalten und am Ende spricht doch niemand mit uns.
Das Krankenhaus stellt uns Gespräche in Aussicht, die nie bestätigt werden. An anderen Stellen geht es uns ganz genauso. Menschen, die früher in der Klinik gearbeitet haben, finden wir auch erstmal keine. Nach 2 Tagen warten dann doch ein erstes Erfolgserlebnis. Wir können einen Gerichtsmediziner treffen.
Der uns mal erzählen soll, wie das eigentlich offiziell abläuft, wenn ein totes Baby einer Pathologie ankommt, wie die rechtliche Lage eigentlich ist, wie lange Unterlagen aufgehoben werden.
Das ist das erste Mal, dass jemand in Banja Luka ganz offiziell mit uns sprechen möchte. Wir treffen uns mit ihm im Institut für Gerichtsmedizin. Das liegt recht zentral in Banja Luka. In einem grau-orangenen Plattenbau. Für uns ist das nicht irgendein Gebäude. Denn früher war hier drin die Pathologie der Uniklinik. Das heißt, wenn Sanellas Schwester nach der Geburt gestorben ist und obduziert wurde, dann war hier wahrscheinlich ihre letzte Station, bevor ihr Leichnam zum Friedhof gebracht wurde. Wir schütteln den Gedanken ab, machen uns durch das dunkle Treppenhaus auf den Weg in den 3. Stock. Der Gerichtsmediziner Shelko Karan führt Kirsten, unseren Übersetzer und mich in einen großen Besprechungsraum.
Man mag das nicht gerade so viele Interviews.
Klingt ja nicht gerade vielversprechend. Aber unsympathisch wirkt Shelko Karan gar nicht.
Was mag er denn nicht an den Interviews?
Ach, das ist nicht das Tag.
Er sagt, solche Interviews seien immer mit ziemlich hässlichen Themen verbunden. Mord, vielen Verunglückten. Das überrascht mich, weil ja genau das irgendwie sein Job ist. Shelko Karan ist Mitte 60 und leitet das Institut für Gerichtsmedizin hier in Banja Luka seit 17 Jahren. Er führt Obduktionen durch, auch Autopsien genannt, und erstellt Gerichtsgutachten. In Banja Luka kennt sich wahrscheinlich niemand besser mit mysteriösen Todesfällen aus als er. Shelko Karan kennt die Geschichten von Eltern, die nach ihren Kindern suchen, erzählt er uns. Er hat Berichte dazu in den Medien gelesen. Wenn auch er aus Serbien. Wir zeigen ihm die Unterlagen zu Sanellas Schwester. Er blättert durch die wenigen Seiten, liest vor, was er darauf sieht. Vor allem die Todesbescheinigung ist für ihn interessant. Darauf stehen ja 2 Ursachen für den Tod von Sanellas Schwester. Störung der Atemfunktion und Verdacht auf Herzfehler. Verdacht. An diesem Wort stört sich der Gerichtsmediziner am meisten.
Von der forensischen Sichtweise bedeutet das gar nichts. Nämlich, wenn man behauptet, etwas ist verdächtig, das bedeutet nicht, dass sie etwas nachgewiesen haben. Nämlich, wenn etwas verdächtig ist, das kann sein, entweder kann es so sein oder kann es auch nicht sein.
Also halten Sie es für ausreichend, was da steht?
Absolut noch nie.
Nein, absolut nicht.
Ich bin überrascht, wie deutlich er hier die Kollegen aus dem Krankenhaus kritisiert. Shelko Karan geht mit uns Schritt für Schritt jedes Detail auf der dort ausgestellten Todesbescheinigung durch. Sein Eindruck, nachdem er sich alle Unterlagen angeguckt hat?
Hier haben wir keine einzige Angabe über das Kind.
Er erklärt Kirsten und mir, dass bei Neugeborenen zum Beispiel immer ein sogenannter Abgarwert vergeben wird. Eine Zahl zwischen 0 und 10. Die den Gesundheitszustand des Babys nach der Geburt bewertet. Wie ist die Atmung? Ist die Hautfarbe schön rosig oder eher blass oder sogar blau? Schlägt das Herz kräftig und schnell? Sind Reflexe vorhanden? Bewegt sich das Baby? Das ist eine der wichtigsten Untersuchungen eines Neugeborenen. Sie wird 1, 5 und 10 Minuten nach der Geburt durchgeführt. Ein Wert unter 5 bedeutet akuter Handlungsbedarf, also Lebensgefahr. In den wenigen Unterlagen, die Sanellas Familie zu dem Baby mittlerweile bekommen hat, gibt es nirgends eine Angabe zu diesem Abgarwert. Dabei soll das Baby ja mindestens 20 Minuten gelebt haben.
Was die unmittelbare Todesursache ist, weiß ich auch nicht. Wurde eine Autopsie durchgeführt, ja oder nein, weiß ich auch nicht.
Denn in der Bescheinigung aus dem Krankenhaus ist bei der Frage, ob eine Obduktion durchgeführt wurde, weder Ja noch Nein angekreuzt. Ob es die Obduktion je gab, wir wissen es nicht und werden auf diese Frage wohl auch keine Antwort bekommen. Ein Papier dazu gibt es ja heute offenbar nicht mehr. Die Aussage des Krankenhauses, Obduktionsberichte müssten nur 10 Jahre aufbewahrt werden, hält Karan an sich aber für nachvollziehbar. Auch wenn es da keine offiziellen gesetzlichen Vorgaben gäbe. Aufbewahrungsfristen würden je nach Einrichtung individuell geregelt, sagt er. Seiner Erfahrung nach seien da 10 bis 15 Jahre ganz normal.
Würde mir die Staatsanwaltschaft oder ein Gerichtshof solche Dokumente vorlegen? Ich würde diese Unterlagen sofort zurücksenden und sagen, aufgrund dessen kann ich eigentlich nichts sagen.
Shelko Karan ist ein erfahrener Rechtsmediziner. Er macht seinen Job in Banja Luka seit mehr als 30 Jahren. Obwohl er deutlich kritisiert, dass in den Unterlagen relevante Informationen fehlen, warnt er Kirsten und mich davor, daraus die falschen Schlüsse zu ziehen.
Passen Sie auf, anhand eines von den Berichten und von Befunden also hängt auch ein Schicksal von einer Person ab. Und Sie dürfen da nicht spekulieren. Man muss also feste Beweise haben, die man in die Hand nehmen kann.
Wir würden so gerne mit jemandem sprechen, der damals im Krankenhaus gearbeitet hat. Doch die beiden Hebammen, die bei der Geburt von Sanellas Schwester dabei gewesen sein sollen, wollen Kirsten und mich kein zweites Mal treffen. Nachdem wir beim ersten Mal zusammen mit Sanella unangekündigt vor ihrer Tür standen, haben sie auf unsere Anrufe als Journalistinnen relativ unfreundlich reagiert und unsere Bitte um ein weiteres Gespräch entschieden abgelehnt. Für unsere weitere Recherche haben wir uns Unterstützung geholt.
Hier musst du überall die privaten Connection ausnutzen, ansonsten funktioniert nichts.
Das ist Tanja. Sie lebt in Banja Luka, hilft Kirsten und mir bei der Recherche vor Ort. Sie übersetzt unsere Anfragen, führt Telefonate, organisiert Termine und Gesprächspartnerinnen. Über ihre Connections findet sie irgendwann tatsächlich eine Frau, die in einer Stadt in der Nähe von Banja Luka als Hebamme tätig gewesen sein soll. Sie heißt Sojanka. Und Tanja sagt, sie will reden.
Es ist natürlich nur wie Narke, aber Judith.
Ich bin Judith.
Stojanka.
Danke, dass wir vorbeikommen dürfen.
Wir besuchen Stojanka, eine zierliche kleine Frau. Sie ist etwa Ende 70, schon lange in Rente und wohnt allein in einem sehr kleinen Häuschen in einem Dorf in der Nähe von Banja Luka.
Es gibt ja nicht so viel Raum, es ist ja eng und so.
Zu viert ist das hier wirklich eng. Meine Handtasche stelle ich deshalb unter meinen Stuhl auf den Boden. Ein Fehler.
Du darfst ja nie die Tasche auf den Boden hinterlegen. Ansonsten wirst du nie das Geld haben. Das ist bei uns so. Geldbeutel, Glück ist alles dann untergraben, wenn man das auf den Boden lernt man immer was dazu.
Stojanka hat ihre Ausbildung zur Hebamme Mitte der 60er Jahre in einem Krankenhaus in Tuzla gemacht. Das ist eine Stadt etwas mehr als 150 Kilometer östlich von Banja Luka. Sie schildert uns, dass sie noch während ihrer Ausbildung etwas beobachtet hat, was sie nie vergessen wird. Und so erinnert sie sich heute daran.
Ich war auf dem Flur und habe gehört, dass ein Baby weint. Und dann bin ich dorthin gegangen. Da lag ein Baby auf einem Wickeltisch und es hat geweint.
Eigentlich darf sie sich in diesem Bereich des Krankenhauses gar nicht aufhalten, erzählt Stojanka. Es ist den Auszubildenden streng verboten, diesen Raum zu betreten. Plötzlich nähern sich Stimmen.
Dann habe ich mich hinter der Tür versteckt. Und dann kamen zwei Krankenschwestern. Sie haben das Baby weggetragen. Ich bin ihnen gefolgt. Sie sind durch eine Tür gegangen, die Treppe runter und dann in den Aufzug und sind verschwunden. Und da habe ich mich gewundert, wieso können sie das machen? Wieso können sie das Kind aus der Geburtsklinik raustragen, in den Aufzug, ohne dass die Mutter etwas davon weiß? Aber es gab niemanden, den ich da fragen konnte. Und ich durfte auch nicht fragen.
In dem Moment kommt Stojanka die Situation seltsam vor. Sie hinterfragt sie aber nicht weiter. Sie war noch in der Ausbildung und hätte offiziell ja auch gar nicht in diesem Raum sein dürfen. In dieser Zeit kümmert sie sich um ihre Cousine, die zufällig gerade auf Station liegt. Erst vor kurzem hat sie hier ihr Baby zur Welt gebracht.
Sie haben ihr geholfen, das Kind zur Welt zu bringen. Und das Kind hat geweint und es war am Leben. Und sie haben ihr gesagt, dass sie es ihr bringen. Das habe ich nur zufällig mitbekommen.
Was Stojanka hier beschreibt, war damals ganz normal. Die Babys sind nach der Geburt nicht bei ihren Müttern, sondern liegen alle in Bettchen in sogenannten Säuglingszimmern. Und werden ihren Müttern von dort ein paar Mal am Tag zum Stillen gebracht. Doch nach einigen Tagen sagen die Ärzte der Cousine, das Baby sei gestorben, erzählt Stojanka.
Sie hat das Krankenhaus verlassen. Weder sie noch das Baby haben einen Entlassungsbrief bekommen. Sie haben gesagt, sie werden ihn ihr schicken. Aber sie hat nie einen bekommen.
Jahre später fragt sich Stojanka, ob das Baby, das von den Schwestern aus dem Krankenhaus gebracht wurde, das Baby ihrer Cousine gewesen sein könnte.
Sie haben ihr das Baby nie gezeigt, sondern es weggebracht. Und nach vielen Jahren habe ich das erst miteinander verbunden.
Denn das Baby ihrer Cousine soll dem anderen Baby sehr ähnlich gesehen haben. Es war außergewöhnlich groß. Und
das Baby hatte schwarze Haare und meine Cousine hatte auch schwarze Haare.
Stojanka erzählt noch, der Mann ihrer Cousine habe damals im Krankenhaus um den Leichnam seines Babys gebeten, ihn sogar eingefordert.
Und ihr Mann hat auch nach dem Kind gefragt. Er wollte es begraben. Sie haben gesagt, das ist unser Job, das machen wir.
Nichts Schriftliches, keine Leiche, kein Grab. Irgendwie kommt uns das alles sehr bekannt vor. Auch wenn sich Stojankas Geschichte in einem anderen Krankenhaus abgespielt haben soll. Und auch schon etwa 20 Jahre, bevor seine Lastschwester zur Welt gekommen ist. Nach ihrer Ausbildung bekommt Stojanka eine Stelle als Gemeindehebamme in der Nähe von Banja Luka. Für die Geburt müssen die Frauen damals in das größte Krankenhaus in der Region. Das Krankenhaus, in dem auch Sanellas Schwester zur Welt gekommen ist. Stojanka erzählt uns von einem Auftrag, den sie bekommt, als sie gerade ganz neu in ihrem Job ist. Sie erinnert sich bis heute gut daran. 1967 ist das. Eine Krankenschwester bringt ihr ein Baby aus dem Krankenhaus in Banja Luka.
Dann hat sie mir den Entlassungsbrief gegeben und das Baby.
Stojanka soll das Baby nach Zagreb begleiten. Eigentlich ein gewöhnlicher Vorgang. Es werden immer wieder Patientinnen von Banja Luka nach Zagreb verlegt. Denn das Krankenhaus in Zagreb ist größer und für komplizierte Eingriffe oder spezielle Krankheiten besser aufgestellt. Wie es dann weitergeht, daran erinnert sich Stojanka heute so. Stojanka, das Baby und der Fahrer machen sich auf den Weg. Die Fahrt dauert über 4 Stunden. Das Baby wirkt auf Stojanka sediert, macht keinen Mucks und zeigt nur auf Anstupsen eine kleine Reaktion. In Zagreb parkt der Fahrer aber nicht, wie von Stojanka erwartet, vor dem großen Krankenhauskomplex, sondern vor einem ganz anderen Gebäude.
Dann haben wir gewartet. Und dann kam eine Nonne raus Und dann wollte sie, dass ich ihr das Kind gebe. Ich habe ihr das Kind und die Papiere gegeben.
Sojanka bringt das Baby also nicht wie erwartet ins Krankenhaus, sondern gibt es bei einer Nonne ab, erzählt sie. Ihr ist dabei etwas mulmig, denn sie bekommt nichts Schriftliches, keine Bestätigung oder so, dass sie das Kind hier abgegeben hat. Etwa ein halbes Jahr später wiederholt sich das Ganze noch einmal, erzählt Stojanka. Die gleiche Strecke, das gleiche Szenario.
Da habe ich verlangt, dass sie unterschreibt, dass sie das Kind bekommen hat. Aber sie hat gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht unterschreiben, dass ich das Kind übernommen habe. Es gibt nichts, wo ich das unterschreiben kann.
Nachdem Stojanka, so wie sie uns das heute erzählt, beim zweiten Mal auf eine Unterschrift besteht, bekommt sie solche Aufträge nicht mehr. Bis heute lässt sie die Erinnerung an diese beiden Fahrten nicht mehr los. Als sie von den Berichten über Babys hört, die im ehemaligen Jugoslawien für tot erklärt wurden, womöglich aber verkauft worden sein sollen, hat sie einen schrecklichen Verdacht.
Später habe ich oft meine Hände angeschaut und dann habe ich geweint. Meine Hände haben die Kinder anderer Frauen weggegeben.
Stojanka zeigt mit ihren Armen, wie sie die Babys der Nonne überreicht habe. Sie kämpft dabei mit den Tränen. In diesem Moment fühle ich zum ersten Mal, wie sehr die Erinnerung an diese seltsamen Fahrten Stojanka heute noch belastet. Fahrten, für die sie vielleicht erst durch die Medienberichte zu vermissten Babys aus dem ehemaligen Jugoslawien eine mögliche Erklärung gefunden hat.
Wenn diese Mütter wüssten, dass ich ihre Kinder genommen habe und ich sie zum Verkauf gegeben habe.
Stojanka ist davon überzeugt, dass sie Teil eines Systems war, in dem Kinder verkauft wurden. Gegen den Willen ihrer Eltern. Sie fühlt sich schuldig. Allerdings ohne zu wissen, ob ihr Verdacht stimmt. Beweise hat sie keine. Nur ihre Erinnerungen. Mir kommt die Aussage des Gerichtsmediziners wieder in den Kopf, der uns so eindringlich davor gewarnt hat, zu spekulieren. Kirsten und ich verabschieden uns von Stojanka, lassen das Gespräch erstmal sacken. Was Stojanka uns erzählt hat, ist lange her und soll ihr gegen Ende der 60er Jahre passiert sein. Aber betrifft das Krankenhaus, in dem Sanellas Schwester knapp 20 Jahre später zur Welt kam. Es ist die Erinnerung einer einzigen Person, ohne Belege, Quellen oder andere Augenzeuginnen. Und wir können auch nicht ausschließen, dass es für diese Fahrten einen völlig legitimen Grund gab. Für die Geschichte von Sanellas Schwester gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins: Sanellas Schwester ist bei der Geburt verstorben. Und es wurde einfach damals weniger Wert darauf gelegt, die Eltern bei diesem traumatischen Erlebnis behutsam zu begleiten. Heute weiß man zum Beispiel, dass es hilfreich sein kann, einen verstorbenen Angehörigen nochmal zu sehen, um den Verlust zu verarbeiten. Für die Familie von Sanella ist es deshalb schwer, damit abzuschließen. Möglichkeit Nummer zwei: Sanellas Schwester lebt noch und wurde möglicherweise illegal adoptiert. Für so einen Fall gibt es im ehemaligen Jugoslawien keinerlei Belege. Zumindest haben wir noch keine gefunden. Dafür aber in anderen Ländern. Bis in die 90er Jahre, teils sogar noch länger, hat es dort immer wieder verschiedenste illegale Adoptionen gegeben. Wie zum Beispiel in Chile, Kolumbien oder Spanien. Erst seit einigen Jahren werden die teils illegalen Adoptionspraktiken von damals offiziell aufgearbeitet. Und auch erst seitdem die adoptierten Kinder erwachsen sind und nach ihren leiblichen Eltern suchen. Denn diese Eltern ahnten oft gar nicht, dass ihre Kinder noch leben. Und schon gar nicht in einem ganz anderen Teil der Welt. Einen Fall finden wir besonders spannend. Er spielt in Osteuropa, kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Eine Bande von Babyhändlern sorgt im Februar 1995 weltweit für Schlagzeilen.
In der Ukraine ist ein Babyhändlerring aufgeflogen, der Neugeborene direkt aus dem Kreissaal an ausländische Adoptiveltern verkauft haben soll. Die Polizei in der Stadt Lwów teilte mit, erste Mitglieder der Bande seien inzwischen festgenommen. Nach Presseberichten erklärten die Ärzte den Müttern unmittelbar nach der Geburt, ihre Kinder seien tot. Von korrupten Beamten seien dann gefälschte Adoptionspapiere ausgestellt worden. Die Ausländer hätten mehrere 10.000 US-Dollar für die Kinder gezahlt.
Die Ausländer kommen in diesem Fall fast alle aus den USA. Die ukrainischen Ermittler gehen von 114 Neugeborenen aus, die hauptsächlich in die USA verkauft wurden. Immer mit derselben Masche, bekannt als die sogenannte Totenscheinmethode. Ärzte sollen die Kinder von den Müttern getrennt haben. Den Müttern wurde gesagt, das Kind sei verstorben oder habe schwere Missbildungen und käme in ein Heim oder Waisenhaus. Danach sollen Ärzte und Beamte die Dokumente und Papiere der Neugeborenen gefälscht haben und manchmal schon 1 bis 2 Wochen nach der Geburt den ausländischen Adoptiveltern übergeben haben. Aufgeflogen ist das alles nur durch einen Zufall, weil ein Elternpaar aus den USA laut der Washington Post ihr adoptiertes Kind zurückgeben wollte. Erst 2 Jahre später, im September 1997, gibt es nach langen Ermittlungen ein Urteil in der Ukraine. 2 Ärzte werden zu geringen Haftstrafen und 2 Bezirksbeamte zu Bewährungsstrafen verurteilt. Wegen Urkundenfälschung, Amtsmissbrauch und Kompetenzüberschreitung. Die Ukraine in den 90ern und Jugoslawien in den 80ern lassen sich natürlich nicht so einfach vergleichen. Trotzdem hilft uns dieser Fall zu verstehen, wie es im Fall von Sanellas Schwester theoretisch gewesen sein könnte. Ob es so etwas wirklich auch im ehemaligen Jugoslawien gab, wissen wir bisher nicht. Das, was uns Hebamme Stojanka erzählt hat, spielte sich in den 1960er Jahren ab, also fast 20 Jahre vor der Geburt von Sanellas Schwester. Kirsten und ich sind uns nicht sicher, ob uns das bei der Suche weiterhilft. Aber wir haben beide das Gefühl, dass wir mit unseren Recherchen mehr über den 30. Mai 1985 herausfinden müssen. Was ist in dieser Nacht im Krankenhaus in Banja Luka passiert? Die Nacht, in der um 1.10 Uhr Sanellas Schwester auf die Welt kam. Welche Frauen haben noch Kinder zur Welt gebracht? Finden wir mehr Augenzeugen? Die allerwichtigste Person von damals suchen Kirsten und ich noch. Den Arzt, der Sanellas Mutter am Morgen nach der Geburt gesagt haben soll, dass ihre Tochter wegen eines Herzfehlers gestorben sei. Er lebt schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr in Bosnien-Herzegowina. Aber wir wollen unbedingt mit ihm sprechen. Und wir haben noch eine Spur. Wir haben einen Zettel zugespielt bekommen. Darauf stehen die Namen von 2 Mädchen. Babys, die vor und nach Sanellas Schwester am 30. Mai 1985 im Krankenhaus in Banja Luka zur Welt gekommen sind. Für uns ist klar, wir müssen die beiden Frauen finden. Könnte eine davon vielleicht sogar Sanellas Schwester sein?
Und dann habe ich gesagt, ich stelle Ihnen jetzt eine ganz schwere Frage. Bitte seien Sie mir nicht böse, ich muss Sie das fragen. Sind Sie sich sicher, dass das Ihre Tochter ist?
Wo ist Sanellas Schwester? Ist ein ARD-Podcast, produziert vom SWR. Neue Folgen hört ihr zuerst bei ARD Sounds. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn bewertet und weiterempfehlt. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Und wenn ihr noch einen spannenden Hinweis habt, schreibt uns gerne an recherche-unit@swr.de. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. In den Nachrichten geht es immer nur um Probleme, was nicht funktioniert, und es wird oft nur diskutiert, ohne dass etwas dabei rauskommt. Fragt ihr euch dann manchmal auch, und jetzt? Was machen wir damit? Dann hört doch mal bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen rein. Der schaut auch immer mal wieder darauf, wie können wir damit umgehen? Was könnten pragmatische Lösungen sein? Und das unterhaltsam und alltagsnah, mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben. Die beiden Hosts zeigen ganz konkrete Beispiele. Wo in Deutschland können wir uns etwas abgucken? Das wissen die Hosts besonders gut. Sie kommen nämlich aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands und sind nah dran an den Themen der Menschen. Und wenn etwas Wichtiges und Großes auf der Welt passiert, dann verpasst ihr das auch nicht. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist eine gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.